Es gibt ein altes Sprichwort, das lautet: Not lehrt beten. Dieses Sprichwort trifft unseren Bibeltext heute nur teilweise. Man müsste heute wahrscheinlich sagen: Not lehrt beten, Rettung in der Not aber lehrt danken und loben. Und danke nochmal euch, auch Samuel, wo du mir die Lieder geschickt hast, habe ich gedacht, das passt eigentlich sehr gut heute zu diesem Predigtthema. Denn wenn wir heute in den Bibeltext schauen, dann denke ich, möchte dieser Bibeltext uns heute etwas mitgeben. Und zwar die tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott für seine Hilfe und Rettung in schwierigen Situationen. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe über Jona und heute wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes in Jona Kapitel 2 eintauchen. Zuvor ging es darum, dass Jona einen Auftrag von Gott hatte. Aber er wollte diesen Auftrag nicht ausführen. Er sollte nach Ninive gehen und Ninive waren ja schließlich die Feinde Israels. Und weil er ein Israelit war, ging das gar nicht. Also stieg er in ein Schiff und fuhr in die ganz andere Richtung, Richtung Tarsis. Mitten auf dem Meer gab es einen heftigen Sturm und das Schiff geriet in Seenot. Schnell war klar, dass Jona an diesem Unwetter schuld war und weil er diesen Auftrag Gottes missachtet hatte. Nach hin und her schmiss die Crew dann Jona über Bord und das Meer wurde ruhig. Hier möchte ich in den Bibeltext einsteigen und ich lese euch diesen gleich vor. Steht in Jona Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheols rief ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich vor den Augen, deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott, meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Mein erster Punkt: Danke Gott, denn er hilft. In diesem Kapitel 2 begleiten wir Jona in die Tiefen der Meere und erleben ein Bad, das diesen Propheten zur Besinnung und damit zurück zu Gott brachte. Jona erlebt Gewaltiges und reflektiert dies hier in diesem Lobpsalm. Er war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Dieser Lobpsalm zeigt, wie dankbar Jona über Gottes Hilfe ist. Jona wird über das Bord geworfen in das tobende Meer. Und das Einzige, was Jona jetzt in seiner Situation noch machen kann, ist beten. Und das macht er auch. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Jona beschreibt sehr eindrücklich, wie er diese Zeit erlebt hat. Ich habe mir das in der Vorbereitung mal so ein bisschen vor Augen geführt. Überlegt euch das mal, wie das sein muss, so ins Meer geworfen zu werden und von einem Fisch verschluckt zu werden. Ich stelle mir das richtig unheimlich vor. Es muss stockfinster gewesen sein. Sicherlich hat es auch fürchterlich gestunken. Und Jona beschreibt auch, dass er Seetang um seinen Kopf hatte. Aber in dieser Situation lässt Jona seinen ganzen Stolz fallen und vertraut voll auf die Gnade Gottes. In all diesem Leid und Elend, was Jona sich ja eigentlich selbst zuzuschreiben hat, erhört Gott Jona und hilft ihm. In Vers 7 lesen wir: Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Jonas Leben war eigentlich schon beinahe zu Ende. Und in diesem Moment greift Gott ein. Ich weiß nicht, was euch gerade so durch den Kopf geht, wenn ihr das hört. In meiner Vorbereitung habe ich mit Patrizia über das gesprochen und habe mich mit ihr darüber unterhalten, ob wir schon mal eine Situation erlebt haben, in der wir wussten, wenn Gott jetzt nicht eingegriffen hätte, dann wäre die ganze Situation nicht gut gekommen. Und Patrizia hat wie aus der Pistole geschossen geantwortet: Ja, mir fällt eine Situation in meinem Leben ein. Und eigentlich habe ich gedacht, sie könnte uns das jetzt erzählen, aber Patrizia ist im Kids-Treff dabei und deshalb lese ich euch dieses Beispiel einfach kurz vor. Ich wurde in der Schule und auch in der Gemeinde von anderen Kindern gemobbt. Als ich dann in die Pubertät kam, war das Verhältnis zu meinen Eltern auch angespannt. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich am einen Morgen vor der Schule einen großen Streit mit meinen Eltern. Im Gehen sagte ich zu ihnen, dass ich mich vor einen Zug werfen wolle. Ich fuhr mit dem Fahrrad in die Schule. Vielleicht interessiert sich doch jemand für mich, dachte ich. Doch niemand kümmerte sich darum, dass ich fast die ganze Zeit am Weinen war. Nach der Schule habe ich mir beim Nachhauseweg überlegt, mich in den Fluss in Lörrach zu werfen. Etwas hinderte mich jedoch, dies zu tun. Als ich zu Hause angekommen war, rannte ich sofort in mein Zimmer. Mein Beschluss stand fest. Ich wollte mir meine Pulsadern aufschneiden und mein Leben beenden. Als ich weinend am Boden saß und kurz davor war, es durchzuführen, erinnerte ich mich daran, an meine Kindheit und an das, was ich mit Gott erlebt hatte. Ich sagte zu Gott, wenn es ihn wirklich gäbe, dann müsse er mir das zeigen. Und meine Bedingung war, dass ich meine Bibel nehme und sie an drei Stellen aufschlage, blind auf einen Vers zeige. Und wenn einer in dieser drei Verse etwas Negatives gestanden hätte, wäre das für mich ein Zeichen gewesen, dass es Gott nicht gibt. Ich nahm also die Bibel und schlug sie auf. Und keiner der drei Verse hatte irgendein negatives Wort. Vor dem letzten Vers, ich weiß leider nicht mehr, wo er steht, las ich das ganze Kapitel. Das ganze Kapitel war negativ. Es gab nur einen Vers, der positiv war. Mein Vers. Ich danke Gott, dass es ihn gibt und dass ich ihm nicht egal bin. Ich habe ihm mein Leben neu gegeben. Wenn ich diese Geschichte von Patrizia so höre, dann berührt mich das ganz extrem. Wie Gott in Patrizias Leben eingegriffen hat und sie gerettet hat. Wo hast du schon ganz konkret Gottes Eingreifen in deinem Leben erlebt? Hast du eventuell eine schwere Krankheitszeit erlebt, wo du gespürt hast, dass Gott dir ganz nahe ist? Oder hast du vielleicht schon andere extreme Situationen erlebt, in denen du die Führung Gottes erlebt hast? Ist es Mobbing, irgendwelche Süchte oder gescheiterte Beziehungen? Ich habe mir gedacht, dass wir alle so ein bisschen in diese Dankbarkeit, dass ich euch mitnehmen kann in diese Dankbarkeit, können wir kurz miteinander austauschen, dort, wo ihr gerade sitzt, natürlich mit dem gegebenen Abstand, wo ihr vielleicht schon mal so eine Situation erlebt habt, wo ihr gemerkt habt, Gott ist mir ganz nah und hilft mir. Könnt ihr euch einfach kurz austauschen und ich fahre dann weiter hier. Ich finde es sehr spannend, euch so ein bisschen zuzuschauen. Anscheinend gibt es einiges. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, wenn ihr euch so austauscht. Ich denke, ich spüre eine tiefe Dankbarkeit, die in mir aufkommt. Dankbar darüber, dass Gott Patrizias Leben bewahrt hat. Dankbar darüber, dass ich sie kennenlernen durfte. Dankbar dafür, dass sie zurück zu Jesus finden durfte. Ich glaube, wenn wir uns das so bewusst machen, dann fällt es uns viel leichter, in diese dankbare Haltung gegenüber Gott zu kommen. Ich möchte nun in meinen zweiten Punkt einsteigen. Der hat schon ein bisschen mehr in sich. Bete nur Gott an, denn nur er verdient es. Ich lese hier gerade nochmal den Vers 9 aus Kapitel 2. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Wir wollen jetzt noch kurz einen Blick in die Umwelt um Israel zur Zeit Jonas werfen. Die Völker rund um Israel herum hatten viele Götter. Es war also nicht so, wenn man sich einem zweiten Gott zuwendete, dass der erste einem die Gunst entzog. Ganz anders bei dem Gott Israels. Der Gott Israels ist ein eifersüchtiger Gott. Er teilt die Ehre nicht mit anderen Göttern. Und deshalb lesen wir zum Beispiel bei Jesaja in Kapitel 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Und genau deswegen wird Israel ja immer wieder von Gott für ihr Verhalten verurteilt. Weil sie eben den falschen Göttern nachgelaufen sind und diese angebetet haben. Das Volk wird auch immer wieder in Bildern mit Ehebrecherinnen und Prostituierten verglichen, weil sie eben Gott verlassen. Jona geht hier ja jetzt aber nicht zum Volk Israel, sondern nach Ninive. Doch diese Aussage in Vers 9 macht ganz klar, dass auch Jona einen falschen Weg eingeschlagen hatte. Und wenn wir Vers 10 später noch betrachten, dann wird klar, dass er hier seinen ganzen Stolz auch ablegt. Er wollte lieber seinem Stolz dienen als diesem einen Gott. Jona bekennt, dass er auf diesem falschen Weg ist. Aber Jona tut Buße. Jona kehrt sich um und geht einen anderen Weg. Er geht den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Es ist nicht einfach nur ein kleines Bußgebet, sondern er ändert sein Leben. Dieser Tiefgang, der hat Jona stark verändert. Und so kommt er zu dieser Aussage in Vers 9. Vers 9 ist erstmal auch eine allgemeine Aussage. Also jeder, der den nichtigen Götzen dient, verlässt die Gnade. In anderen Übersetzungen wird folgendermaßen übersetzt: Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Es ist eine universale Aussage, die uns alle etwas angeht. Jona gesteht Gott und sich selbst seine Schuld ein. Und somit wird klar, es geht nicht einfach nur um die Heiden, die sowieso schon diesen vielen Göttern nachlaufen, sondern es geht um diejenigen, die diesem einzigen und wahren Gott dienen wollen. Das bedeutet, auch wir sind hiermit gemeint. Dieser Gott, der uns, wie vorher gehört, in diesen schwierigen Situationen hilft, er will unsere ganze Aufmerksamkeit. Er möchte, dass wir nur ihn anbeten, weil nur er es verdient hat. Denn nur er kann uns helfen und nur bei ihm ist Rettung. Das können uns all die Götzen nicht geben. Nun, ich habe mir dann die Frage gestellt, was sind denn solche Götzen? Das ist ja eher so ein älteres Wort. Was sind denn solche Götzen für uns heute? Und vor allem, ab wann ist etwas ein Götze? Ich denke, diese beiden Fragen überschneiden sich gewissermaßen. Ein Götze kann sehr vieles sein. Es kann die Musik sein. Es kann ein Internetspiel sein, es können Vorbilder von dir sein, es kann aber auch deine Ehe ein Götze sein oder deine Arbeit oder dein Auto. Diese Dinge, die sind alle automatisch nicht erstmal ein Götze. Wir brauchen verschiedene Anhaltspunkte, um sagen zu können, was ein solcher Götze ist. Die Zeit ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Die Dinge, in die du viel Zeit investierst, zeigen, was dir wichtig ist. Und das könnte ein Hinweis sein, was ein Götze in deinem Leben ist. Ein junger Mann kam einmal zu Jesus, erhielt alle Gebote nach bestem Wissen und Gewissen. Und er fragte Jesus, was er sonst noch tun kann, um ewiges Leben zu bekommen. Daraufhin antwortet Jesus in Matthäus 19, 21 und 22. Ich lese es euch vor. Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Dieser junge Mann hing so sehr an seinen ganzen Reichtümern, dass er diese nicht verkaufen wollte, um Jesus nachzufolgen. Und ich denke, hier haben wir einen wichtigen Schlüssel dafür, was für uns Götzen sein können. Sobald unser Herz an etwas hängt und wir etwas einen höheren Stellenwert geben als Jesus und der Beziehung zu ihm, kann man dem auch Götzen sagen. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Ich bin sehr fasziniert von Autos, von schönen und schnellen Autos. Und da gibt es so einen Autotuner in Deutschland. Er hat einen YouTube-Kanal. Und dem folgen schon mittlerweile fast 2 Millionen Menschen. Und er bastelt an Autos rum und filmt das Ganze und stellt diese Filme dann in YouTube hoch. Und da kommt jeden Tag ein neues Filmchen. So, und weil mich das so fasziniert, habe ich diese Videos angefangen zu schauen. Ich habe dann irgendwann realisiert, dass diese Videos eine viel zu hohe Bedeutung in meinem Leben bekommen haben. Ich habe morgens früh nach dem Aufstehen angefangen, diese Videos zu schauen. Und mit der Zeit wurde mir das wichtiger als anderes, was ich morgens früh hätte machen können. Ich hätte zum Beispiel zuerst noch Bibel lesen können, aber weil ich zuerst diese Videos schauen wollte, ging das völlig flöten. Und als ich das gemerkt habe, dass ich denen eine zu hohe Priorität gegeben habe, habe ich mich entschieden, zuerst mal diese Videos nicht mehr zu schauen. Und anschließend habe ich angefangen, die wieder zu schauen. Aber es geht darum, ich habe dann nicht mehr jedes Video geschaut und ich musste es nicht sofort sehen, wenn es rauskommt, sondern ich schaue es einfach ab und zu, weil es mich interessiert. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht schlecht, Hobbys zu haben. Aber wenn diese Hobbys eine zu hohe Priorität bekommen, wenn die Priorität über Jesus und der Beziehung zu ihm ist, dann müssen wir da aufpassen und vielleicht auch etwas reduzieren. Und auf der anderen Seite gibt es schlechte Angewohnheiten, die für uns zu Götzen werden können. Zum Beispiel Geiz oder Geldgier. Diese Götzen müssen wir nicht weiterfüttern, die können wir auch gleich einfach, bei denen können wir auch gleich aufhören. Ich will dich herausfordern, dir in der kommenden Woche einmal Gedanken darüber zu machen, welche Götzen du in deinem Leben tolerierst und was du dabei ändern könntest. Vielleicht helfen dir folgende Fragen, um das zu entscheiden. Was ziehe ich dem Bibellesen oder einer Gebetszeit vor? Wo könnte ich in meinem Alltag Zeit sparen, die ich ins Reich Gottes investieren könnte? Zum Beispiel durch praktische Mitarbeit in der Gemeinde. Euch fallen sicher noch ganz andere Fragen ein. Das sind nur mal zwei Beispielfragen. Und ich habe noch eine Vertiefung erstellt, die wird dann ab morgen auch auf dem Internet aufgeschaltet sein. Da könnt ihr auch noch andere Fragen finden. Wenn wir einmal solche Götzen in unserem Leben erkannt haben, dann können wir wie Jona Buße tun. Wir können uns von diesem einen Weg abwenden und den Weg gehen, den Jesus für uns vorgesehen hat. Und so werden wir uns noch viel bewusster, dass wir nur einen Gott anbeten sollen, denn nur dieser eine Gott hat es wirklich verdient. Ich möchte jetzt in meinen letzten Punkt einsteigen. Lobe Gott, denn er rettet. Hier kehre ich nochmal zu Vers 1 zurück. In Vers 1, Jona wird ja ins Meer geworfen und wird dann von einem Fisch verschluckt und ist anschließend 3 Tage und 3 Nächte, so lesen wir in Vers 1, im Bauch eines Fisches. Und jetzt stellt sich vielleicht der aufmerksame Bibelleser die Frage, ist das überhaupt möglich? Kann ein Mensch 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches überleben? Und das ist sicher eine berechtigte und wichtige Frage. Denn wenn es nicht funktionieren würde, dann würde dies ja bedeuten, dass es einfach nur eine Märchengeschichte ist und nicht wirklich passiert ist. Und das hätte weitreichende Konsequenzen, weil Jesus zitiert genau diese Stelle. Das möchte ich euch vorlesen, steht in Matthäus 12. Da antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also wenn Jesus diese Geschichte von Jona jetzt hier zitiert und als wahr erachtet, sie dies jedoch nicht ist, dann wäre Jesus als Person und das, was er sagt, unglaubwürdig. Und das hätte weitreichende Konsequenzen für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Man könnte die Frage auch anders stellen. Gibt es Berichte außerhalb der Bibel von Menschen, die in einem Bauch von einem Fisch überlebt haben? Und tatsächlich gibt es Berichte von Menschen, die aus toten Fischen geborgen wurden. Die wurden einfach verschluckt. Aber leider sind viele von diesen Berichten nicht so genau überprüfbar, dass man sagen könnte, ob diese Geschichte echt ist oder erfunden. Rein aus der Theorie heraus könnte ein Mensch im Bauch eines Fisches überleben. Die Magensäure würde zwar die Haut auch was angreifen, Luft wäre zum Beispiel aber genug da. Also aus der Theorie raus wird es funktionieren. Aber ich glaube, an dieser Stelle kommen wir so nicht weiter, wenn wir so fragen. Ich glaube, die Frage muss ganz anders gestellt werden. Und zwar, glauben wir, dass Gott das Wunder tun kann, dass Jona in diesem Fisch überlebt hat? Das Problem liegt nämlich auf dieser Seite, dass wir Menschen oder gewisse Menschen Gott nicht zutrauen, dass er so ein Wunder tun kann. Wir haben viele Stellen im Neuen Testament, an denen Jesus, aber auch Paulus, das Alte Testament als Wort Gottes bezeichnen und das, was im Alten Testament steht, als wahr erachten. Daran halten wir als FEG ja auch fest. Wenn das Alte Testament also wahr und Wort Gottes ist, dann erübrigt sich diese Frage. Doch nochmal vielleicht auf eine andere und humorvollere Art erklärt. Ein anderer Pastor wurde einmal gefragt, wie er sich das denn vorgestellt hat. Also ein Kritiker hat ihn gefragt, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches überlebt. Und dieser Kritiker sagt ganz zynisch, hat Gott Jona in den Bauch des Fisches einen Kühlschrank mit Cola gestellt, dass er überleben konnte? Und daraufhin antwortet der Pastor ganz ruhig und gelassen, das ist doch eine kreative Idee. Ja, ich glaube, wenn Gott dafür gesorgt hat, dass Jona in dem Bauch des Fisches überlebt, dann traue ich Gott auch zu, dass er ihm einen Kühlschrank mit Cola reinstellt. Und ich glaube, das bringt es ganz treffend auf den Punkt. Es geht nicht darum, was genau geschehen ist, sondern darum, ob wir Gott zutrauen, dass er dieses Wunder tun kann oder eben nicht. Jetzt möchte ich hier nochmal zu dem Zitat zurückkehren von Jesus. Dass Jesus diese Geschichte zitiert, hat einen speziellen Grund. Jona war also 3 Tage, 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Und genauso bezieht Jesus das auf sich. Er war oder er wird zu diesem Zeitpunkt 3 Tage und 3 Nächte tot sein und anschließend wieder auferstehen. Doch warum muss das überhaupt geschehen? Wir haben im vorherigen Punkt über die Götzen gesprochen, dass jeder von uns irgendwo in seinem Leben Gott eben verachtet und diesen Götzen mehr dient. Und genau diese Verachtung reißt einen tiefen Graben zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Und diese Schuld, die kann vor Gott nicht bestehen. Weil Gott ist so heilig, wenn wir mit dieser Schuld in seine Gegenwart kommen würden, dann würden wir von seinem Zorn vernichtet werden. Deshalb hat Gott einen Weg geschaffen, den Weg der Vergebung von unseren Sünden. Und genau deshalb zitiert Jesus hier. Wir können Vergebung von unseren Sünden haben, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und er wieder auferstanden ist. Vergebung für die Sünden und Rettung vor dem Zorn Gottes. Jesus starb qualvoll und verlassen von Gott an diesem Kreuz. Und weil er sündlos lebte und an diesem Kreuz starb, konnte er all unsere Sünden und all unser Versagen tragen. Und somit schuf er eine Möglichkeit, eine Verbindung zwischen uns Menschen und zu Gott zu schaffen, dass wir wieder mit Gott in Verbindung treten können. Jesus war also 3 Tage und 3 Nächte tot und auferstand am 3. Tag und somit haben wir Rettung. Rettung, wie sie Jona erfahren hat. Ich aber will dir Opfer bringen. Mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Jona erkennt, ohne Gott wäre in diesem Meer elendig gestorben. Genau wie Jona in diesem Meer elendig gestorben wäre, würden wir ohne Jesus elendig vergehen. Patricia und ich durften im Rahmen unseres Studiums ein Praktikum machen. Wir haben dieses in einer Gefährdetenhilfe gemacht. Das ist eine Organisation, in der Männer, die im Gefängnis waren und Drogenprobleme haben, hinkommen und eine Wiedereingliederung erleben können ins normale Leben. Und einer dieser Männer, den wir dort kennengelernt haben, der hatte zuvor einen ganzen Winter in einem kaputten Auto im Wald gelebt. Und dem Leiter dieser Gefährdetenhilfe wurde das erzählt. Und er ist dort in diesen Wald, hat diesen Mann besucht. Und dieser Mann war starker Alkoholiker. Und er hat ihm gesagt, komm zu mir nach Hause. Du darfst bei uns wohnen, aber du musst zuvor noch einen Entzug in der Klinik machen. Dieser Mann wollte aber nicht in eine Klinik und hat diesen Entzug alleine im Auto gemacht. Und jeder, der in der Medizin ein bisschen Bescheid weiß, weiß, dass ein Entzug von Alkohol alleine zu machen sehr dumm ist und sehr gefährlich ist. Aber er hat es überlebt. Und so kam er in diese Gefährdetenhilfe und konnte Stück für Stück wieder ins normale Leben zurückfinden. Als er 2 Jahre dort war, durfte er an einer Evangelisation mit Beat Abri, er wird ja auch im Herbst hier sein, durfte er sein Leben Jesus geben und einen ganz neuen Start machen. Die Situation im Wald, die ist nun circa 6,5 Jahre her. Und unterdessen ist er verantwortlich für diese ganzen Männer, sie in der praktischen Arbeit anzuleiten. Er ist verheiratet und als ich mit ihm gesprochen hatte, hat er mir immer wieder gesagt, wie dankbar er Gott ist, dass Gott sein Leben verändert hat. Dass er ihn gerettet hat. Und genau dafür bin ich auch dankbar. Wenn ich betrachte, wie Gott das Leben dieses Mannes verändert hat, wie er mein Leben gerettet hat und Patricia in dieser schwierigen Situation geholfen hat, dann möchte ich in einen Lob Gottes einstimmen. Ich danke Gott und lobe ihn für seine große Gnade, für seine Güte und für seine Liebe und für seine Gerechtigkeit. Genau in dieser Dankbarkeit möchte ich jetzt zusammen mit euch vor Gott kommen. Ich würde gern noch eine kurze Zeit machen, in der ihr für euch still oder auch laut beten dürft, Gott danken dürft für eure Errettung oder für das, was ihr Gott sonst noch dankbar seid, wie ihr vielleicht vorhin ausgetauscht habt. Und ich werde dann abschließend noch beten. Und für alle die, die diese Rettung bei Jesus noch nie erlebt haben und noch nie zu Jesus gekommen sind, ich möchte euch herzlich einladen, diesen Schritt zu tun. Kommt nach dem Gottesdienst zu mir oder zum Gebetsteam. Wir helfen euch gerne, diesen Weg zu Jesus zu zeigen. Dann machen wir jetzt diese Gebetszeit. Ja, Jesus, wir wollen dich loben und preisen. Dir danken für das, was du für jeden da drin tun hast, Jesus. Für jeden, der dich kennen darf, Jesus. Dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Dass wir gemeint sein dürfen. Jesus, danke bist du unser Gott, unser König. Und Jesus, nur dir wollen wir die Ehre geben. Nur dich wollen wir anbeten. Jesus, weil du es wert bist. Weil du für uns alles gegeben hast, Jesus. Du hast es verdient, Jesus. Dir sei alle Lob und Ehre. Amen.